Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die Wahlversprechen der führenden Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters von Seoul. Sie wollen vor allem die Betreuung verbessern. Sie hören außerdem die Sportecke, Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um den Aufstieg zur Exportmacht. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Koreanische Exporte steigen im Mai auf Rekordhoch. Rekordbeteiligung bei vorzeitiger Stimmabgabe für Kommunalwahlen. Verteidigungsminister Südkoreas und Japans erörtern Abkommen zu militärischer Logistikunterstützung. Die südkoreanischen Exporte sind im Mai auf einen neuen Monatsrekord gestiegen. Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums am Montag legten die Ausfuhren im Mai um 53,2% zum Vorjahr auf 87,75 Milliarden Dollar zu. Damit wurde der März verbuchte Monatsrekord von 87,2 Milliarden Dollar bereits nach 2 Monaten erneuert. Zudem wurde den 3. Monat in Folge die Marke von 80 Milliarden Dollar überschritten. Das tägliche durchschnittliche Exportvolumen übertraf mit 4,28 Milliarden Dollar zum ersten Mal die 4-Milliarden-Dollar-Schwelle. Dazu trugen in erster Linie die Halbleiterexporte bei. Sie zogen gegenüber dem Vorjahr um 169,4% auf 37,15 Milliarden Dollar an, was der bisher höchste Stand ist. Es wurde außerdem den 3. Monat in Folge ein Wert von über 30 Milliarden Dollar verbucht. Die Wahlbeteiligung bei der vorzeitigen Stimmabgabe für die 9. Kommunalwahlen am 3. Juni ist so hoch wie noch nie bei Kommunalwahlen in Südkorea gewesen. Der Nationalen Wahlkommission zufolge belief sich die Wahlbeteiligung bei der Stimmabgabe am Freitag und Samstag auf 23,51%. Rund 10,5 Millionen der insgesamt etwa 44,6 Millionen Wahlberechtigten gingen bereits an die Urnen. Damit wurde die 2022 verbuchte bisherige Rekordbeteiligung bei der vorzeitigen Stimmabgabe zu Kommunalwahlen von 20,62% um 2,89 Prozentpunkte übertroffen. Bei Kommunalwahlen wurde im Jahr 2014 erstmals eine vorzeitige Stimmabgabe eingeführt. Südkorea und Japan haben bei ihrem letzten Verteidigungsministertreffen über ein militärisches Abkommen über die gegenseitige Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen diskutiert. Das sagte der südkoreanische Verteidigungsminister An Kyu-baek am Sonntag in Singapur gegenüber Reportern. Er war gefragt worden, ob es beim Treffen mit seinem japanischen Amtskollegen am Vortag Diskussionen über das Abkommen ACSA gegeben habe. Japan hatte die Unterzeichnung eines solchen Abkommens vorgeschlagen. Er wollte jedoch keine Einzelheiten nennen. Da es sich um ein Abkommen über die gegenseitige logistische Unterstützung im Militärbereich handle, erfordere dies Verständnis auf beiden Seiten. Daher sei aus seiner Sicht Vorsicht angebracht, sagte der Minister. Ein ACSA stellt eine Vereinbarung zwischen Ländern dar, die den Austausch militärischer Güter wie Munition, Lebensmittel und Treibstoff im Notfall ermöglicht. Südkorea will Diskussionen über die Abhaltung eines Korea-Afrika-Gipfels im Jahr 2029 aufnehmen. Das erklärte Außenminister Cho Hyun beim Korea-Afrika-Außenministertreffen am Montag in Seoul. Er teilte die Absicht mit, die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten zu stärken. Die Konferenz findet zum Thema Partnerschaft für gemeinsame Reaktionen auf globale Herausforderungen statt. Die südkoreanische Regierung lud erstmals allein 54 Staaten und 4 internationale Organisationen in Afrika ein. Vertreter aus 50 Ländern kamen der Einladung schließlich nach. Inmitten der globalen Polykrise, darunter Krisen in den Bereichen Lieferketten, Energie und Nahrungssicherheit, sei die enge Zusammenarbeit zwischen Korea und Afrika wichtiger denn je, betonte Cho in seiner Eröffnungsrede. Er erwähnte, dass Präsident Lee Jae-myung seit seinem Amtsantritt eine tiefe Zuneigung zur Kooperation mit Afrika gezeigt habe. Dabei wurde auf Lees Treffen mit dem südafrikanischen Präsidenten am Rande des G7-Gipfels und seine Besuche in Ägypten und der Republik Südafrika verwiesen. Präsident Lee wird am Dienstag etwa 20 Vertreter im Ministerrang aus Afrika zu Gesprächen empfangen. Südkorea, einige weitere Länder sowie die Europäische Union haben UN-Sanktionen gegen Schiffe gefordert, die am Transport von Kohle aus Nordkorea beteiligt sind. Laut einer Pressemitteilung des US-Außenministeriums gaben die Regierungen von 10 Ländern einschließlich Südkoreas, Deutschlands, Japans und der USA sowie der Europäische Auswärtige Dienst am Freitag hierfür eine gemeinsame Erklärung zur Verantwortung für Sanktionen gegen Nordkorea ab. Darin verwiesen sie auf ein Briefing des britischen Instituts Open Source Center vor dem UN-Sicherheitsrat über die Umgehung von Ratssanktionen durch Nordkorea. Die vorgelegten Beweise deuteten auf eindeutige Verstöße gegen die Verpflichtungen aus den Resolutionen des Sicherheitsrats hin, die den Export von Kohle und Eisenerz aus Nordkorea verbieten, so die Erklärung. Nordkoreas Außenministerin Choi Soon-hee hat erklärt, dass Nordkorea und Russland in allen strategischen Fragen eine gemeinsame Position vertreten. Die Äußerung machte Choi bei einer Gedenkveranstaltung für den ehemaligen russischen Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, am Samstag in der Botschaft in Pyongyang, wie die russische Nachrichtenagentur TASS am Sonntag berichtete. Indem sie ihre gemeinsamen Kerninteressen konsequent verteidigten, erzielten beide Länder Erfolge beim umfassenden Ausbau und der Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen sowie bei der Verbesserung des Wohles der Völker beider Länder, sagte sie weiter. Die Ministerin sicherte zu, nach den Plänen und Absichten der Anführer beider Länder in enger Kooperation mit den russischen Genossen die Freundschaft und die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern ununterbrochen zu stärken und weiterzuentwickeln. Der Aegis-Zerstörer Cheongju the Great der südkoreanischen Marine nimmt am weltgrößten maritimen Manöver Rim of the Pacific teil. Laut der Marine verließ der Zerstörer mit 8200 Tonnen Verdrängung am Montag den Marinestützpunkt auf der Insel Jeju, um an dem von den USA geführten multinationalen Manöver teilzunehmen. Die Übung wird von Ende Juni bis Ende Juli vor der Küste Hawaiis stattfinden. Daran werden 31 Nationen teilnehmen. Es ist die erste Teilnahme der Cheongju the Great an dem RIMPAC-Manöver seit ihrer Indienststellung im Dezember 2024. Bei der diesjährigen Übung übernimmt Südkorea erstmals und auch als erstes asiatisches Land die Rolle des Kommandeurs der maritimen Komponente der kombinierten Streitkräfte. Die K-Pop-Gruppe BTS hat insgesamt 840.000 Zuschauer zu den Auftritten in Nordamerika im Rahmen ihrer Welttournee Arirang gelockt. Ihre Agentur Big Hit Music teilte am Samstag mit, dass alle 15 Konzerte in 5 Städten in den USA und Mexiko ausverkauft gewesen seien. Die 7-köpfige Gruppe trat in den US-Städten Tampa, El Paso, Stanford und Las Vegas sowie in Mexiko-Stadt auf. Laut dem US-Magazin Billboard gelangten BTS an die Spitze der Top-Tours-Liste im April. Mit 8 Auftritten in Koyang, Tokio und Tampa habe die Gruppe 76,2 Millionen Dollar erwirtschaftet und 417.000 Tickets verkauft. Die 3 Konzerte in Tampa verbuchten sowohl den Umsatz als auch den Zuschauerrekord für einen einzigen Veranstaltungsort im April. BTS starten am 26. Juni in Madrid ihre Europatournee. Die koreanische Badmintonspielerin An Se-young hat die Singapore Open gewonnen. Die Weltranglisten-Erste im Damen-Einzel siegte im Finale am Sonntag in Singapur mit 2:1 über die Weltranglisten-Dritte Akane Yamaguchi aus Japan. An gewann damit nach 2023 und 2024 zum dritten Mal die Singapore Open. Gegenüber Yamaguchi verbuchte er insgesamt 18 Siege und 15 Niederlagen, allerdings 7 Siege in den letzten 8 Spielen. An startet anschließend bei den Indonesia Open, die am Dienstag beginnen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in unserer Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea um den Aufstieg Koreas zur Exportmacht. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören Der Tod der Großmutter von Hyun Jin-gon vor. Am Mittwoch geht es in Schritte zur Wiedervereinigung um die Kommunalwahlen in Nordkorea. Am Donnerstag stellen wir in Musik verbindet die Pansori-Sängerin Park Hye-young vor. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern zu nah ein Gespräch mit Lehrkräften aus Bremen, die für ein Fortbildungsprogramm in Korea waren. Am Samstag und Sonntag hören Sie unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ah heißt Sie wieder herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Betreuungsdienste und der Ausbau des Betreuungssystems sind im Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters von Seoul für die Kommunalwahl am kommenden Mittwoch in den Mittelpunkt gerückt. Die Kandidaten Jeong Won-ho und Oh Se-hun versprechen, die Lücken in der Betreuungsinfrastruktur zu schließen und maßgeschneiderte Unterstützung nach Lebensphasen anzubieten. Dazu mehr im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Weiter geht es darum, dass Städten in Busan, das während des Koreakriegs vorübergehende Hauptstadt Südkoreas war, einen Eintrag in die UNESCO-Welterbeliste erhalten sollen. Zum Schluss hören Sie unseren Ausdruck der Woche. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Mamamoo singt Dekalkomani. 지금은 12시 10분 전 점점 분위기에 취하고 눈빛은 서로를 비추고 그 눈치부터 끈적해 헤어질 것만 같은 우리 사이
I'm gonna make it.
Bei der Kommunalwahl am 3. Juni legen auch die beiden führenden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von Seoul, Jeong Won-ho von der Demokratischen Partei und Oh Se-hun von der Partei der Macht des Volkes, besonderen Wert auf Wahlversprechen zur maßgeschneiderten Betreuung und Unterstützung von Kindern, Senioren sowie Menschen mittleren Alters. Kandidat Jeong Won-ho will ein 24-Stunden-Betreuungssystem für Seoul einführen und Oh Se-hun versprach, ein auf die Lebensphasen zugeschnittenes Betreuungssystem aufzubauen. Damit ist die Betreuung als ein wichtiges Schlüsselwort für den Wahlkampf bei der Kommunalwahl in den Mittelpunkt gerückt. Jeong sagte, er wolle ein rund um die Uhr lückenloses Betreuungssystem für Kinder aufbauen, um berufstätigen Eltern ihre Sorgen zu nehmen und Seoul zu einer Stadt zu machen, in der Kinder jederzeit und überall sicher untergebracht und geschützt werden können. Er versprach auch, die Zahl der Betreuungseinrichtungen für Grundschüler, die von zu Hause aus in 15 Minuten zu erreichen sind, auf 200 zu erweitern. Familien, in denen Mutter und Vater beide berufstätig sind, sollen sich dank der Betreuungseinrichtungen keine Sorgen machen müssen, wo sie ihre Kinder in ihrer Abwesenheit unterbringen können. Etwas konkreter ausgeführt sollen in dicht besiedelten Wohngebieten sogenannte Mini-Kium-Zentren nach dem Gassenmodell eingerichtet und die Zahl der Kium-Clubs für Kinder der oberen Grundschulklassen erweitert werden. In diesen Clubs werden Betreuung, Lernen und Erlebnisprogramme miteinander verknüpft. Auch die Schwelle zur Nutzung von Betreuungsangeboten wird niedriger. In jedem Bezirk von Seoul soll eine zusätzliche öffentliche Kinderbetreuungseinrichtung ausgewiesen und es sollen 4.000 ausgebildete und von der Regierung akkreditierte Fachkräfte sichergestellt werden. Jeong Won-ho verspricht sich davon kürzere Wartelisten. Zudem erklärte er, dass der Seouler Gutschein für private Kinder- und Enkelbetreuung künftig auch für Kinder bis einschließlich der 3. Grundschulklasse ausgegeben werde. Des Weiteren sollen innerhalb von 30 Minuten Notbetreuungskräfte vermittelt werden, die Kinder am Wochenende oder an Feiertagen ins Krankenhaus oder zum Arzt begleiten. Das Begleitungszentrum für Kinder nach dem Modell des Bezirks Songdong-gu soll auf alle 25 Bezirke erweitert werden. Eine Seouler Zulage für Betreuungskräfte soll eingeführt werden, um die Arbeits- und Einkommensbedingungen von Beschäftigten im Betreuungsbereich zu verbessern. Auch ein umfassendes Unterstützungspaket für die Generation der 40er und 50er sowie für Senioren wurde vorgestellt. Die bislang vor allem auf die Vermittlung von Arbeitsplätzen für Menschen mittleren Alters ausgerichteten Zentren sollen zu einer integrierten Plattform weiterentwickelt werden, die neben wirtschaftlicher Unterstützung auch psychologische und soziale Beratungs- und Unterstützungsangebote bereitstellt. Kandidat Oh Se-hun stellte mit seinem Wahlversprechen ein Seoul, in dem man sich sicher fühlen kann, maßgeschneiderte Unterstützungsmaßnahmen für die einzelnen Lebensphasen vor. Insbesondere soll die Betreuungsinfrastruktur für Grundschulkinder in Wohnortnähe ausgebaut werden. Zudem liegt ein Schwerpunkt darauf, Versorgungslücken bei der Verpflegung von Kindern zu schließen, die während der Schulferien schlecht ernährt werden oder von ausfallenden Schulmahlzeiten betroffen sein könnten. Nach Ohs Plan soll das Sicherheitsnetz für die Betreuung der Kinder so ausgebaut werden, dass Angebote in Wohnortnähe genutzt werden können. Hierfür sollen 100 zusätzliche Einrichtungen eines bereits laufenden Programms für die Unterbringung von Grundschulkindern, die sich innerhalb von 10 Gehminuten von zu Hause oder der Schule befinden, sowie 30 weitere regionale Kinderzentren eingerichtet werden. Rose Hund stellte auch ein Wahlversprechen für die mittlere Altersschicht der 40er und 50er vor, die ihre eigenen Kinder sowie auch Eltern versorgen und sich gleichzeitig um ihre eigene Altersvorsorge kümmern müssen. Im Kern geht es darum, eine Rente für diese Generation zu schaffen, die eigens für die Bewohner von Seoul entwickelt wird. Die Idee liegt darin, die Einkommenskluft zwischen der Pensionierung und dem Bezug der ersten Rentenzahlung 10 Jahre lang schließen zu helfen. Haushalte, welche die alt gewordenen Eltern miternähren und gleichzeitig Kinder großziehen, erhalten außerdem einen Pflegegutschein. Geplant ist zudem, einkommensschwache Alleinerziehende sowie Familien mit Kindern mit Entwicklungsstörungen 2 Jahre lang mit monatlichen Einkommenszuschüssen in Höhe von 800.000 bis 1,1 Millionen Won zu unterstützen. Dies wären etwa 560 bis 760 Euro. Zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs und der Neuorientierung von Menschen mittleren Alters sollen zudem in allen 25 Bezirken Seouls jeweils eine Beschäftigungsakademie für die Generation der 40er, 50er und älter eingerichtet werden. Im Bereich Gesundheitsversorgung und Pflege soll der Höchstbetrag für die Nutzung des Pflege-SOS-Services erhöht werden, um kurzfristige Unterstützungsangebote wie Essenslieferungen, Begleitung zu Krankenhausbesuchen oder Notfallpflege auszubauen. Um die gesellschaftliche Teilhabe und die wirtschaftliche Stabilität älterer Menschen zu fördern, sollen jährlich 150.000 wohnortnahe Arbeitsplätze für Senioren geschaffen werden. Zur Verbesserung der Wohn- und Mobilitätsbedingungen sollen bis 2030 insgesamt 10.000 seniorengerechte Wohnungsmodernisierungen gefördert werden. Ziel ist es, Wohnungen altersgerecht umzubauen und so ein selbstständiges Leben im Alter zu erleichtern. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dabei ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft unter Trainer Hong Myung-bo hat ein Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Nordamerika klar gewonnen. Gegen Trinidad und Tobago sorgte unter anderem Kapitän Son Heung-min mit einem Doppelpack für den Sieg. In Provo im US-Bundesstaat Utah setzte sie sich in einem Testspiel am Sonntag mit 5:0 durch.
Son Heung-min, der in den USA noch Pflichtspiele absolvieren musste und daher später zum Team stieß, fungiert als alleinige Spitze. Dahinter schalteten sich Pae Jun-ho und Lee Dong-kyung als offensive Mittelfeldspieler immer wieder in den Angriff mit ein. Nationaltrainer Hong Myung-bo setzt erneut auf die Dreierkette.
In der 40. Minute verwertete Son Heung-min eine flache Hereingabe von Kim Moon-hwan in den Strafraum zum Führungstreffer. 3 Minuten später erzielte er per Elfmeter ein weiteres Tor und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Son Heung-min hat damit 56 Treffer bei A-Länderspielen auf dem Konto. Er liegt mit einem Unterschied von nur 2 Toren hinter dem Rekordtorschützen Cha Bom-geun. In der 2. Spielhälfte gelang auch Cho Gyu-song ein Doppelpack und Hwang I-chang konnte einen Elfmeter verwandeln.
Die Mannschaft bestreitet am Donnerstag gegen El Salvador ein weiteres Testspiel. Anschließend reist sie nach Guadalajara in Mexiko, wo sie ihr Basecamp aufschlagen und die ersten beiden Gruppenspiele bei der WM bestreiten wird.
Hier die nächste Meldung. Trotz momentaner Formschwäche triumphierte An Se-young als derzeit stärkste Badmintonspielerin der Welt bei den Singapore Open. Die Weltranglistenerste im Einzel der Frauen setzte sich im Finale der World Tour Super 750 Singapore Open gegen die Nummer 3 Akane Yamaguchi mit 2:1 Sätzen durch. Beide schenkten einander nichts, das Spiel dauerte 1 Stunde. An Se-young hat damit nach 2023 und 2024 den Titel bei den Singapore Open zum 3. Mal gewonnen. In den vergangenen 8 Duellen gegen Yamaguchi erzielte sie 7 Siege bei nur 1 Niederlage. Mit dieser Bilanz baute sie ihre hervorragende Bilanz gegen die Japanerin aus.
Den Tag davor musste An Se-young im Halbfinale wegen eines Schwindelgefühls und Kopfschmerzen mitten im Spiel Auszeiten nehmen. Am Ende konnte sie die Chinesin Zhang Yufei aber doch noch besiegen. Sie schien allerdings Probleme mit ihrer Kondition zu haben. Während des Spiels verzog sie das Gesicht, als hätte sie Schmerzen, überwand jedoch ihr körperliches Unwohlsein mit ihrer typischen Konzentration.
Im Finale setzte Anseong Yamaguchi von Beginn an mit mutigen und offensiven Spiel unter Druck. Beim Stand von 5:6 profitierte sie von mehreren Fehlern ihrer Gegnerin, gewann 6 Punkte in Folge und übernahm früh die Kontrolle über das Spiel. Nach dem souveränen Gewinn des ersten Satzes mit 21:11 ließ Anseong auch im zweiten Durchgang nichts locker und hatte die Partie fest im Griff. Mit einer starken Defensive wehrte Anseong eine Reihe ambitionierter Angriffe ihrer Gegnerin ab und es spielte sich früh eine 6:1 Führung.
Yamaguchi kämpfte sich jedoch mit großer Entschlossenheit zurück und glich zum 12:12 aus. Zwar setzte sich An unmittelbar danach mit 3 Punkten in Folge wieder ab, doch Yamaguchi zeigte erneut ihre Klasse und drehte den Spielstand auf 16:15. Beim Stand von 17:17 gelang der Japanerin schließlich eine Schlussoffensive mit 4 Punkten in Folge, womit sie den zweiten Satz für sich entschied und die Partie wieder offen war. Der entscheidende dritte Satz entwickelte sich zu einem gnadenlosen Schlagabtausch, in dem beide Spielerinnen ständig mit nur 1 oder 2 Punkten Abstand wechselnd die Führung übernahmen.
Beim Stand von 16:16 stand An sogar kurz am Rande einer Niederlage, als sie 3 Punkte in Folge an Yamaguchi abgab. Dann konnte sie sich aber wieder auf ihre starken Nerven verlassen und die schwierige Situation meistern. Mit beeindruckender Konzentration gewann sie 4 Punkte in Folge, lag mit 20:19 vorn und erzwang beim Matchball einen Fehler ihrer Gegnerin. Damit machte sie den dramatischen Turniersieg perfekt. Und hier ist die letzte Meldung für heute. Song Mung-ju, der Präsident des koreanischen Fußballverbands, wird nach Ende der Fußball-WM 2026 in Nord- und Mittelamerika sein Amt als Verbandsvorsitzender niederlegen.
In einer Stellungnahme erklärte er, er beabsichtige nach dieser Weltmeisterschaft vom Amt des Verbandspräsidenten zurückzutreten. Zugleich betonte er, er betrachte es als seine letzte Aufgabe als Verbandschef, die Nationalmannschaft bestmöglich dabei zu unterstützen, bei der Endrunde erfolgreich abzuschneiden. Dafür werde er sein Bestes geben.
Song Mung-ju hat im Februar letzten Jahres mit einem Stimmanteil von 85,7% zum 4. Mal das Amt des Verbandspräsidenten übernommen. Er hatte ursprünglich vor, die Geschicke des Verbands bis 2029 zu leiten. Das Song Mung-ju-System, das mit Beginn seiner ersten Amtszeit im Januar 2013 gestartet wurde, geht nun nach 13 Jahren und 6 Monaten zu Ende.
Song Mung-ju stand in den letzten Jahren im Mittelpunkt zahlreicher Kontroversen. Angesichts der anhaltenden administrativen Probleme innerhalb des Fußballverbandes, darunter Streitigkeiten über die Fairness der Ernennung von Nationaltrainer Hong Myung-bo sowie Unregelmäßigkeiten bei Subventionen für den Bau des Fußballtrainingszentrums in Chonan, sah sich der Verband 2024 eine Anhörung im Parlament ausgesetzt. Chong schafft es dennoch zum 4. Mal ins Amt. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus forderte aufgrund der Ergebnisse einer Inspektion strenge Sanktionen gegen Song Mung-ju und wichtige Funktionäre des Verbands. Das Verwaltungsgericht in Seoul entschied, dass die Forderungen nach schweren Disziplinarmaßnahmen gegen den Verbandspräsidenten berechtigt seien.
Ein Funktionär des Fußballverbands erklärte, kurz vor der Weltmeisterschaft sollte die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Bevölkerung eigentlich der Nationalmannschaft gelten. Doch anders als in den vergangenen Jahren bleibe die erwartete Begeisterung aus und der Blick auf das Team falle derzeit eher kritisch aus. Verbandspräsident Chong habe daraus persönliche Konsequenzen gezogen. Das waren die Sportmeldungen.
Tschüss, bis nächste Woche.
Die Hinterlassenschaften des Krieges von Busan, das während des Koreakrieges 1023 Tage lang südkoreanische Hauptstadt war, sollen in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen werden. Ziel ist es, die Erinnerung an eine Stadt, die einst mehr als 1 Million Flüchtlinge aufnahm, als gemeinsames Erbe der Menschheit anerkennen zu lassen. Laut der Stadt Busan und der Behörde für nationales Erbe wird Busans Stadtregierung im September beim UNESCO-Welterbezentrum einen Antrag auf Vorprüfung für die Nominierung der Städten der provisorischen Hauptstadt Busan während des Koreakriegs einreichen. Die Vorprüfung wird vom Internationalen Rat für Denkmalpflege ICOMOS, einem beratenden Gremium der UNESCO, in Form einer schriftlichen Begutachtung durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem die Chancen auf eine Aufnahme in die Welterbeliste sowie ein möglicher Verbesserungs- und Ergänzungsbedarf bereits im Vorfeld geprüft werden. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses dauert es in der Regel etwa ein Jahr. Die Stadt Busan treibt derzeit die Vorbereitungen für die Welterbenominierung voran, indem sie ihre Organisationsstrukturen neu ordnet und zusätzliche Untersuchungen sowie Forschungsarbeiten unterstützt. Anlässlich der Tagung des UNESCO-Welterbekomitees, die im Juli in Busan stattfindet, will die Stadt zudem internationale Fachleute gezielt über die Bedeutung und Notwendigkeit der geplanten Welterbeeintragung informieren und dafür werben. In Yongshin von der Abteilung für Kulturerbe der Stadt Busan sagte, Busan als Hauptstadt während des Krieges sei nicht nur ein Kriegserbe. Es zeige, wie eine Stadt im Krieg und in der Krise als Gemeinschaft aufrechterhalten wurde. Die zur Eintragung vorgesehenen 11 Kulturerbestätten stehen stellvertretend für 3 zentrale Bereiche, welche die Aspekte der Zeit der provisorischen Hauptstadt widerspiegeln. Dies sind die Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen, das Leben der Flüchtlinge sowie die internationale Zusammenarbeit. Gyeongmu-dae, die heutige Gedenkstätte der provisorischen Hauptstadt und das provisorische Zentralverwaltungsgebäude, das heutige Seokdang-Museum der Tonga-Universität, waren Orte, an denen die staatlichen Funktionen während des Krieges aufrechterhalten wurden. Das Nationale Zentralobservatorium setzte seine Wetterbeobachtungen auch unter Kriegsbedingungen fort und unterstützte damit militärische Operationen sowie Hilfsmaßnahmen. Die US-Botschaft und das US-Informationszentrum dienten als wichtiger Stützpunkt für diplomatische Aktivitäten und die internationale Zusammenarbeit. Der erste Hafen Kai des Busaner Hafens war ein strategischer Stützpunkt, wo Flüchtlinge eintrafen und militärische Versorgungsgüter der UN-Soldaten zusammenkamen. Auf der Haeria-Basis, dem heutigen Bürgerpark, waren unter anderem die UN-Kommission für Korea und die UN-Behörde für den Wiederaufbau Korea stationiert, die Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung und humanitäre Unterstützung umsetzten. Der UN-Gedenkfriedhof in Busan ist der weltweit einzige Friedhof für UN-Soldaten und gilt als Symbol internationaler Solidarität. Der Antrag umfasst auch Räume, die das Leben der Flüchtlinge zeigen. Die Gemeinde Pisakmal im Viertel Amidong ist eine Flüchtlingssiedlung, die auf einem ehemaligen Friedhof entstand, wobei Spuren erhalten geblieben sind, nach deren Grabsteine als Stützmauern und Treppen genutzt wurden. Das Homakmal in Uamdong ist ein Beispiel dafür, dass eine während der japanischen Kolonialzeit errichtete Quarantäneeinrichtung später in ein Wohngebiet für Kriegsflüchtlinge umgewandelt wurde. Das Pokpyongsan-Reservoir übernahm die Rolle einer städtischen Infrastruktur im Kriegszustand, indem es selbst bei überlasteter Kapazität Flüchtlinge mit Trinkwasser versorgte. Es müssen jedoch noch einige Aufgaben bewerkstelligt werden. Im Prozess der Prüfung müssen Maßnahmen für den Schutz vor Stadtentwicklung und Modernisierung vorgelegt werden und es bedarf eines Konzeptes für die Nachhaltigkeit der Somak-Siedlung. Viele Gebäude sind veraltet und teilweise marode. Aus diesem Grund wurde der ursprünglich für 2028 vorgesehene Zieltermin für die Eintragung auf 2030 verschoben.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Dieses Mal möchten wir Ihnen den Ausdruck Eujopda vorstellen. Gemeint ist ein Gefühl, wenn etwas so unerwartet, unverständlich oder absurd ist, dass einem fast die Worte fehlen. Wörtlich übersetzt heißt es in etwa, das Verständnis ist nicht da. Je nach Situation könnte man aber auch sagen, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch lächerlich oder ich kann es einfach nicht glauben. Zum Beispiel, wenn jemand eine völlig unlogische Ausrede macht oder wenn etwas so überraschend passiert, dass man erst einmal sprachlos ist, kann man auf Koreanisch sagen, Eujopda. In der Umgangssprache hört man auch oft, Chincha Eujopsa, also etwa, das ist wirklich unglaublich oder das ist echt absurd. Hoffentlich ist Ihnen in dieser Woche nichts allzu Absurdes passiert. Falls doch, haben Sie nun zumindest den passenden koreanischen Ausdruck dafür gelernt. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen. 간지럽게, 가끔은
한 번쯤 부드럽게. Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Sweet Sorrow singt Kitzelig und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 정신을 못 차리지? 정신을 못 차리지? Heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie du hast sie wohl nicht mehr alle oder wo bist du nur mit deinen Gedanken? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Kim Tak-su ist ein Kampfsportler. Nach langer Zeit trifft er auf Ko Dong-man und provoziert ihn. Doch Dong-man schlägt Tak-su mit einem einzigen Fußtritt K.O. Tak-sus Manager Yang Tae-hee lässt Tak-su daraufhin wissen, dass die Story von einem normalen Menschen, der einen Kampfsportler K.O. geschlagen hat, viel Aufmerksamkeit erhält.
Oh, 박수야, 박수야. 여론, 와, 막, 뭐, 지금, 막, 장난 아니야, 여론이요. 그러면은, 그, 오늘부터 리벤지 매칭으로다가, 뭐, 훈련 스케줄 좀 짜들어 볼까? 아니, 상대편 기술도 좀 분석하고, 또.
형, 형은 정신을 못 차리지? 어, 그런 것 같아. 아, 뜨거워. 나 아이스 먹잖아.
An einer Stelle sagt Tak-su hier, 정신을 못 차리지? Du hast sie wohl nicht mehr alle.
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지? Kann man zum einen verwenden, um jemandem unverblümt zu sagen, dass seine Aussage unpassend ist. 해외여행 가자. 환율이 얼마인데 정신을 못 차리지? Lass eine Fernreise machen. Bei dem Wechselkurs... Du hast sie wohl nicht alle. Hier noch ein Beispiel. 쇼핑하러 가자. 또? 정신을 못 차리지? Lass shoppen gehen. Schon wieder? Du hast sie wohl nicht alle. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지?
쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지? 쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지?
쇼핑하러 가자.
또 정신을 못 차리지?
Zum anderen kann man damit auch jemanden, der zerstreut wirkt, dazu auffordern, sich zu konzentrieren. 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어. 뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지? Oh nein, ich habe die E-Mail falsch geschickt. Was machst du nur? Wo bist du mit deinen Gedanken? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지? 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
아, 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 정신을 못 차리지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von entscheidenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. Die heutige 10. Folge widmet sich dem historischen Moment, als Korea zum ersten Mal Exporte im Wert von 100 Millionen US-Dollar erreichte. Im November 1964 erreichte Korea erstmals ein Exportvolumen von 100 Millionen Dollar.
Der Koreakrieg endete 1953.
Nur 10 Jahre später wurde ein Exportwert von 100 Millionen Dollar erreicht. So gelang es den Koreanern, der Armut zu entkommen.
Bis Anfang der 1960er Jahre bestanden Koreas wichtigste Exportgüter aus Meeresprodukten und Mineralien. Nach dem Überschreiten der 100-Millionen-Dollar-Grenze erweiterten sich Koreas wichtigste Exportprodukte auf Perücken und Textilwaren, später auch auf Autos, sowie weitere Industrie- und Elektronikprodukte.
BTS, K-Pop is right now. I think in the past, maybe.
Wenn ich an Korea denke, kommen mir als erstes BTS und K-Pop in den Sinn. Vor 5 Jahren hätte ich wohl an Samsung-Fernseher oder Handys gedacht.
I would think of Samsung TVs and phones.
Der zunehmende Export der koreanischen Kulturindustrie trägt mittlerweile ebenfalls zur Sichtbarkeit der Marke Made in Korea bei. Der Koreakrieg hatte die koreanische Halbinsel verwüstet. Korea war ein typisches Agrarland. Das Bruttoinlandsprodukt betrug im Jahr 1960 rund 79 Dollar. Korea gehörte damit zu den ärmsten Ländern der Welt. Man exportierte damals praktisch alles, was sich irgendwie verkaufen ließ, von Haaren über Eichhörnchen bis hin zu Ginkgo-Blättern. Im Januar 1962 kündigte die Regierung ihren ersten 5-Jahres-Plan zur wirtschaftlichen Entwicklung an. Das grundlegende Ziel der ersten Phase des staatlich geführten Wachstumsplans war der Aufbau einer eigenständigen Wirtschaft. Professor Oh Jae-yeon von der Songyungwan-Universität erklärt, worum es bei diesem Plan ging.
Um zu verstehen, warum das erste Ziel des Entwicklungsplans eine unabhängige Wirtschaft war, muss man sich vor Augen halten, dass Korea bis dahin eine hilfeabhängige Wirtschaft war. Korea wollte eine Wirtschaft aufbauen, die eigenständig überleben und wachsen konnte. Das war das Ziel der ersten Planungsphase.
Zentrale Elemente des Entwicklungsplans waren Industrialisierung und exportorientiertes Wachstum. Dank des Plans entstanden zahlreiche Produktionsstätten. Hören wir hierzu Professor Oh Jae-yeon sowie Troy Stangerone, den leitenden Forscher vom Korea Economic Institute of America.
Neu gegründete Staaten hörten auf, Produkte ihrer früheren Kolonialherren zu importieren und begannen, durch eigene Produkte echte wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen. Dazu brauchte man Kapital und Technologie. Beides fehlte Korea. Daher musste Korea beides importieren, um Produkte anfertigen und diese ins Ausland verkaufen zu können, mit dem Ziel, Schulden zu tilgen und so einen Kreislauf zu etablieren. Korea blieb nichts anderes übrig, als auf exportorientierte Industrialisierung zu setzen.
In some ways, Korea took a risk. Other countries like Taiwan were sort of early.
In gewisser Weise war es ein Wagnis. Taiwan und einige andere Länder setzten auf Exportwachstum, aber nur wenige Länder gingen diesen Weg so konsequent wie Korea. Spätstarter, die zu den Entwicklungsländern zählten, konnten mit einer Kombination verschiedener Maßnahmen dennoch rasch wachsen.
"1967 entstand in Korea der erste Industriekomplex für den Export, in dem Leichtindustrieunternehmen wie Textil-, Bekleidungs- und Elektronikbetriebe untergebracht waren. Professor Shin Byung-ju von der Konguk-Universität beschreibt die Rolle des Kudo-Industriekomplexes.
수출을 집약적으로 하려면 체계적이고 집약적인 노동을 할 수 있는
Für die Entwicklung des Exports war ein systematischer, arbeitsintensiver Industriekomplex notwendig. Der Stadtteil Kudodong in Seoul bot mit seinen freien Flächen und seiner verkehrsgünstigen Lage ideale Bedingungen. Dort errichtete man einen Exportkomplex, der Textilien, Schuhe, Kleidung und später elektronische Teile herstellte. Der Kudo-Komplex spielte beim Wirtschaftswachstum Koreas eine bedeutende Rolle.
Die zweite Phase des Fünfjahresplans begann 1967. Der Exportfokus verlagerte sich von der Leichtindustrie auf die Schwerchemieindustrie. Mit dem steigenden Export von Schwerindustrieprodukten erreichte Korea 1971 erstmals einen Exportwert von 1,13 Milliarden Dollar. Mit der dritten Phase des Fünfjahresplans, die 1972 begann, wurde die Schwerindustrie noch gezielter gefördert. Professor Oh Jae-yeon erläutert.
1969년에 미국의 닉슨 대통령이 소위
US-Präsident Richard Nixon verkündete 1969 die Nixon-Doktrin, wonach sich die USA schrittweise aus Asien zurückziehen würden. Infolgedessen zog sich 1970 eine US-Division aus Korea zurück und Korea erkannte die Notwendigkeit eigenständiger Verteidigungskapazitäten. Daraufhin begann man mit dem Ausbau der Schwerindustrie. Die Regierung gründete dafür Institutionen und Programme, die Unternehmen bemühten sich, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Das Ergebnis Koreas Schwerindustrialisierung in den 1970er Jahren.
노력을 하게 됩니다. 그 결실이 이제 1970년대의 중화공업화라고 할 수 있겠어요.
Große Industrieparks entstanden in Ulsan, Pohang, Changwon und Yeochon. Ab der dritten Planphase wurde besonders der Schiffbau gefördert und Korea begann in großem Stil Schiffe zu exportieren. Mit der Inbetriebnahme der POSCO-Stahlwerke 1973 konnte Korea sich selbst mit Stahl versorgen und diesen auch exportieren. Zudem nahmen Ausfuhren von Schwarz-Weiß-Fernsehern, Radios und Elektronikteilen zu. Doch der Yom Kippur-Krieg 1973 führte dazu, dass ölproduzierende Länder den Export an israelfreundliche Staaten stoppten. Der Ölpreis schnellte um 128% nach oben von 5,12 auf 11,65 US-Dollar pro Barrel. Dieser sogenannte Ölschock traf die ganze Welt, auch Korea. Doch die Koreaner fanden in der Krise eine Chance. Professor Oh Jae-yeon erläutert.
Die ölproduzierenden Länder im Nahen Osten verdienten durch den Preisanstieg sehr viel Geld, das sie in Bauprojekte investierten. Da sie diese Projekte jedoch nicht selbst durchführen konnten, engagierten sie Arbeitskräfte und Auftragnehmer aus dem Ausland. Koreanische Bauunternehmen nutzten diese Gelegenheit, um in den arabischen Baumarkt einzusteigen und verwandelten so die Ölkrise in eine Chance. Etwa 10 Jahre lang, ab 1973, arbeiteten viele Koreaner hart im Nahen Osten und sammelten dabei wertvolle Erfahrungen und Know-how, was wiederum das Wachstum des koreanischen Bau- und Tiefbausektors vorantrieb.
경험들을 하게 되고 노하우를 축적하게 됩니다. 그리고 이후 한국의 이제 건설업, 토목 산업이 발전하는 밑거름이 되죠.
Der weltweite Ölschock wurde für Korea zur Chance, seine Schwerindustrie auszubauen und die Industriestruktur umzuwandeln. Im Juni 1977 titelte das US-Magazin Newsweek mit der Überschrift »The Koreans are coming« und einem Foto von Koreanern mit Exportprodukten. Internationale Medien lobten den rasanten Aufstieg Koreas seither als »Wunder am Hanfluss« in Anlehnung an das deutsche Wirtschaftswunder. Troy Stangerone vom Korea Economic Institute of America.
Well, there was significant doubt that Korea would be able to take and move into this industries, be they either on technological.
Die Welt stand dem Erfolg der südkoreanischen Schwerindustrie äußerst skeptisch gegenüber. Das Land verfügte weder über Technologie noch über Geld. Schwerindustrien wie der Schiffbau erfordern enorme finanzielle Mittel und viele bezweifelten, ob Korea dazu überhaupt in der Lage sei. Aus wirtschaftspolitischer Sicht denke ich, dass Korea damals die richtige Entscheidung getroffen hat.
And so the question was, you know, how could Korea do this? In terms of the economic policy, I think he was right.
Ende 1977, zu Beginn der vierten Phase des Plans, überschritt Korea erstmals die 10 Milliarden Dollar Marke bei den Exporten. Damals gab es weltweit nur rund 20 Länder, darunter Korea, die Exporte in dieser Höhe verzeichneten.
Es wurde allgemein angenommen, dass Korea erst im Jahr 1981 Exporte im Wert von 10 Milliarden US-Dollar erreichen würde. Doch Korea erreichte dieses Ziel 4 Jahre früher als erwartet. Im Jahr 1977 überstieg auch das Pro-Kopf-Einkommen des Landes die Marke von 1.000 Dollar. Dies ist ein Beleg für das rasante Wirtschaftswachstum Koreas und den Erfolg seiner exportorientierten Politik.
Trotz der Ölkrise und der weltweiten Rezession wuchs Koreas Exportindustrie exponentiell. Die koreanische Automobilindustrie, die 1976 ihr erstes Fahrzeug nach Ecuador exportierte, führte in den 1980er Jahren den Exportsektor an. 1995 überstieg Koreas Exportvolumen die 100 Milliarden Dollar Marke. Halbleiter und IT-Produkte wurden zu tragenden Säulen der Ausfuhr. 2010 stieg Korea zur 7. Exportnation der Welt auf. Und im Jahr 2024 lagen Koreas Exporte bei 683,8 Milliarden Dollar, über 6.800 Mal so viel wie 1964.
Kein anderes ehemaliges Kolonialland hat sich wirtschaftlich derart entwickelt wie Korea seit seiner Unabhängigkeit. Der heutige Erfolg ist klar auf den Export zurückzuführen. Insofern war die Exportstrategie gerechtfertigt und wirksam.
Sie hörten den 10. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.